ARD.
Er sagte zu mir: Stell dich auf deine Füße, Menschensohn. Ich will mit dir reden. Hesekiel 2, Vers 1.
Zunächst einmal ist die Schöpfungsgeschichte des Menschen so angelegt, dass zwar der aufrechte Gang in ihr nicht ausdrücklich erwähnt wird, aber man kann davon ausgehen, dass das als ein selbstverständliches Merkmal angesehen wurde, weil man eben gesagt hat, wenn Gott den Menschen geschaffen hat, hat ihn von Anfang an aufrecht geschaffen. Und es gibt ansonsten nicht allzu viele, aber doch einige interessante Anspielungen auf den aufrechten Gang im Alten Testament, die besagen, dass man beispielsweise bestimmte Körperhaltungen vor Gott einzunehmen hat oder zu ändern hat. Wir nehmen ja auch im Gebet bestimmte Körperhaltungen ein, knien nieder, das heißt, wir verlassen den aufrechten Gang, die aufrechte Haltung, oder stehen auf, nehmen sie ganz bewusst und gezielt ein.
Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Hesekiel 2, Vers 2.
Nach christlicher Auffassung ist der Mensch ja ein ganz besonderes Wesen, das von Gott auf ganz besondere Weise und ganz gezielt geschaffen wurde, mit einer unsterblichen Seele ausgestattet wurde, im Gegensatz zu den Tieren. Und viele Theologen hatten den Eindruck, dass diese Sonderstellung des Menschen zu Gott sich auch in der Körperhaltung ausdrücken muss und dass die aufrechte Haltung eben genau der Ausdruck dieser Sonderstellung zu Gott ist.
Gott will, dass der Mensch aufrecht geht, dass er den Himmel betrachten und sein Haupt stolz zu den Sternen erheben kann. Eine These, die Kurt Beyerz in seinem Buch »Der aufrechte Gang« vertritt. 7 Jahre hat Kurt Beyerz, Moralphilosoph an der Universität Münster, an diesem Thema gearbeitet und die Metapher des aufrechten Gangs in Philosophie, Theologie, Naturwissenschaft und Poesie zurückverfolgt bis zur Erschaffung des Menschen, von der Ovid, der römische Dichter, in seinen Metamorphosen erzählt.
Und während die anderen Wesen gebeugt zu Boden blicken, gab der Weltkonstrukteur dem Menschen ein erhobenes Antlitz, ließ ihn den Himmel betrachten und sein Gesicht stolz zu den Sternen erheben.
Da kommt eine Idee ins Spiel, dass der Mensch aufrecht geschaffen ist, um die Götter ansehen zu können. Und damals, die Griechen und die Römer waren ja noch der Überzeugung, dass die Sterne Götter seien, die Himmelskörper, noch die Planeten. Und da macht so eine Idee natürlich Sinn. Nicht? Wir sind aufrecht geschaffen, um die Sterne betrachten zu können. Aber auch christliche Theoretiker haben das schon sehr früh vertreten. Der Mensch ist aufrecht geschaffen, um sein Haupt zu Gott erheben zu können.
Der aufrechte Himmelsbetrachter. Hier wird nicht einfach festgestellt, dass der Mensch als einziger unter den Tieren aufrecht geht und steht. Es bedeutet vielmehr, dass er überhaupt erst damit zum Menschen wird. Ein eben noch roher, ausdrucksloser Erdenkloß nimmt durch die Aufrichtung die bis dahin unbekannten Züge des Menschen an. Für den Philosophen Kurt Beyerz ist das eine starke Behauptung, die Fragen aufwirft.
Wird der Mensch erst durch den aufrechten Gang zu Gottes Ebenbild? Genießt er dadurch eine privilegierte Stellung im Kosmos? Ist der aufrechte Gang ein von Gott gegebenes Zeichen?
Er will den aufrechten Menschen, auf jeden Fall in dem Sinne den aufrechten Menschen, dass in der aufrechten Körperhaltung äußerlich zum Ausdruck kommt, dass der Mensch auch innerlich aufrecht ist. Aufrecht, verstanden hier als aufrichtig, als ehrlich, als anständig, als frei von Sünde, soweit der Mensch frei von Sünde sein kann. Und diese Idee ist tatsächlich von einigen Theologen sehr nachdrücklich vertreten worden, von Bernhard von Clairvaux beispielsweise. In der aufrechten Haltung des Menschen soll äußerlich eben die innere Haltung zum Ausdruck kommen. Und der innere Mensch ist ja nach christlicher Auffassung der eigentliche Mensch.
Der Mensch gilt, biblisch betrachtet, als das Ebenbild Gottes. Er ist das zuletzt Erschaffene aller Wesen und damit Gottes Meisterwerk. Er herrscht über die gesamte übrige Natur. Diese Macht soll in seiner Gestalt ebenso ihren Ausdruck finden wie seine Vernunftbegabung, seine körperliche Ausrichtung auf den Himmel, seine Würde.
Das wird immer so gedeutet, dass die Schöpfung des Menschen der Höhepunkt der Schöpfung der Welt ist. Ja, es sind ja verschiedene Schöpfungstage, also Schöpfungszyklen, würde man heute eher sagen. Und der Mensch kommt als Letzter, ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem I, etwas salopp gesagt. Und das wird gestützt in der Bibel dadurch, dass gesagt wird, dass Gott vor der Erschaffung des Menschen nachdenkt. Und das tut er bei der Schöpfung der anderen Teile der Natur nicht. Da sagt er einfach, es werde Licht und dann ward Licht. Beim Menschen denkt er aber vorher nach. Und das ist immer interpretiert worden als ein Zeichen dafür, dass der Mensch eben was ganz Besonderes in der Schöpfung ist.
Von beeindruckender Schönheit ist Michelangelos Gemälde von der Aufrichtung Adams, ein Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle. Das Bild zeigt auf der linken Seite Adam, der seinen Zeigefinger ausstreckt, um Gott zu erreichen. Gott Vater streckt ihm seinen rechten Zeigefinger entgegen, kraftvoll und entschlossen, um seinen Lebensfunken auf Adam überspringen zu lassen.
Tiere sind gekrümmt, sie haben das Gesicht zur Erde gewandt, der Mensch hat das Gesicht nach oben gewandt. Und die These vieler Theologen ist, dass das eine Mahnung an den Menschen ist, eben nicht sich zur Erde, das heißt zum materiellen Leben zu neigen, sondern den Kopf zu heben, in den Himmel zu blicken und sich nach oben zu richten. Und in der Mahnung liegt natürlich schon begriffen, dass der Mensch diese Mahnung braucht, weil er immer in Gefahr ist zu stürzen und in Gefahr ist, sich den materiellen Genüssen etwa hinzugeben, statt geistlich sich zu orientieren und nach Gott zu orientieren.
Durch den aufrechten Gang erhält der Mensch Vernunft, einen freien Willen und eine Seele. Kein anderes Wesen auf diesem Planeten wurde von Gott mit solchen Vorzügen ausgestattet. Philosophen und Theologen sehen bis in die heutige Zeit hinein einen direkten Zusammenhang zwischen dem aufrechten Gang und der Beseeltheit des Menschen. Und dennoch, betrachtet man seine Entwicklung seit dem Tag, an dem er sich aufrichtete, bis heute, dann regt sich ein Zweifel, ob der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung ist, sagt Kurt Beyerz.
Theologisch scheint mir das relativ klar zu sein, dass er das ist. Aber wenn man sich das Verhalten vieler Menschen ansieht, können einem natürlich Zweifel kommen. Man muss nur die Nachrichten einschalten und die Verbrechen und Kriege sich vor Augen führen, die von Menschen begangen werden, um Zweifel haben zu können, zumindest, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Der Mensch hat als einziges Wesen die Möglichkeit, großartige Dinge zu schaffen, eine Kultur aufzubauen, wunderbare Gedichte zu schreiben und theologische Bücher zu schreiben. Auf der anderen Seite aber eben auch die Fähigkeit, die schlimmsten Verbrechen, die man sich ausdenken kann, eben zu begehen. Und in dieser Ambivalenz liegt eben auch vielleicht die Sonderstellung des Menschen begründet. Er kann zum Heiligen werden, aber auch zum Verbrecher.
Mit dem aufrechten Gang gab Gott dem Menschen auch die Gabe zur Unterscheidung. Er muss sich für sein Tun und Lassen entscheiden. Das Tier, das weder gut noch böse sein kann, handelt nach seinem Instinkt. Es ist nicht verantwortlich. Der Mensch ist verantwortlich. Darin liegt seine Größe, darin liegt auch die Möglichkeit seines Scheiterns und der Sünde. Von dieser Möglichkeit machten Adam und Eva schnell Gebrauch. Denn kaum waren sie erschaffen, widersetzten sie sich Gottes Wille und stürzten die Welt mit dem Sündenfall ins Verderben. Kurt Beyerz schreibt dazu:
Gott hat die Welt zwar als gut geschaffen, Adam und Eva haben sie aber durch ihre Sünde verdorben und die Übel der Welt heraufbeschworen. Damit war Gott entlastet und die Verantwortung ganz und gar auf die Seite des Menschen verlagert. Was bedeutet das alles für den aufrechten Gang? Kann er unberührt geblieben sein, wenn der Sündenfall ein so tiefer Bruch in der Geschichte des Kosmos war und wenn die menschliche Natur durch ihn von Grund auf verdorben wurde? Die Bibel beantwortet diese Frage nicht. Ein Bericht über den Verlust des aufrechten Ganges wäre auch schwer zu verteidigen. Sehen wir doch täglich und überall, dass die Menschen auch nach dem Sündenfall aufrecht gehen.
Und vor diesem Hintergrund wird es natürlich umso auffälliger, dass der Mensch, also die beiden Menschen, in diesem Punkt ungestraft davon kommen. Also Gott sagt eben nur, der Schlange auf dem Bauch sollst du kriechen, die Menschen dürfen weiter aufrecht gehen. Man könnte es so deuten, dass eben Gott dem Menschen die Chance belassen wollte, in der aufrechten Haltung, Körperhaltung, eine Orientierung auch für sein inneres Wesen zu sehen und innerlich genauso aufrecht und aufrichtig zu werden oder zu bleiben, wie er äußerlich ist.
Aber Kurt Beyerz findet in dieser Geschichte vom Sündenfall und seiner Bedeutung für die Entwicklung des aufrechten Ganges noch eine ganz andere, überraschende Erklärung.
Man kann natürlich die Frage stellen, warum hat Gott uns dann kein bequemeres Leben verschafft, so wie es die Maulwürfe oder Hunde, Elefanten haben, die sich nicht zwischen Gut und Böse entscheiden müssen. Ob man das nun für gut hält oder schlecht hält, ist eine andere Frage. Es gibt natürlich auch Theoretiker, die sagen, der Sündenfall ist die große Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit, weil erst durch den Sündenfall sind wir eben mehr geworden als nur Tiere. Erst mit der Möglichkeit zu sündigen, erst mit der Möglichkeit, Verbrechen zu begehen, haben wir wirklich Freiheit bekommen. Und das ist von daher nichts, was zu bedauern ist, sondern was zu begrüßen ist.
Denn nun muss der Mensch mit dem Bösen leben. Er muss lernen, das Böse zu erkennen und zurückzuweisen. Fortan lebt er mit den Versuchungen durch den Teufel, denen der Mensch mit seinem aufrechten Gang immer wieder neu widerstehen muss.
Es gibt eine interessante Stelle bei Augustinus, wo Augustinus sagt, dass der Teufel den Menschen deswegen verführt hat, weil er den Menschen beneidet hat, dass er aufrecht steht. Stabat heißt das im Text, dass der Mensch stand. Das kann man als ein äußerliches Merkmal deuten, dass der Mensch im Aufrecht steht. Man kann es aber auch so deuten, dass Stare als aufrichtig sein, dass der Mensch standhaft ist. Interessant ist natürlich, dass wir bis heute in unserer Sprache diese Doppeldeutigkeit haben. Wir sagen auch standhaft, das ist ja ein innerliches Merkmal. Wir machen das sprachlich fest an einer äußerlichen Form. Augustinus nutzt das, um die Motivation des Teufels zu erklären, dass er den Menschen verführt, um eben den Menschen sozusagen runterzudrücken, zu verkrümmen und ihm seine aufrechte Haltung zu nehmen.
Und um ihn später in seiner Hölle begrüßen zu können. Was überhaupt geschieht nach dem Tod? Werden wir dann aufrecht durch das Jenseits schreiten oder gar durch die Hölle? Oder werden wir uns auf allen Vieren bewegen? Eine Frage, mit der sich die Menschen immer wieder beschäftigt haben. Wenn jedoch der aufrechten Haltung des Menschen die Bedeutung zukommt, die ihr in der christlichen Literatur zugeschrieben wird, dann wäre es mehr als überraschend, wenn wir erführen, dass die Menschen im Jenseits auf dieses Privileg verzichten müssten. Zumindest für das Paradies liegt die Annahme nahe, dass dort der Mensch aufrecht geht. Und wir werden noch erfahren, dass auch die Hölle keine Ausnahme macht, verspricht Kurt Beyerz in seinem Buch »Der aufrechte Gang«.
Das ist auch eine interessante These, die sehr früh diskutiert worden ist, nämlich nach christlicher Auffassung werden die Menschen ja körperlich wieder auferstehen. Und dann hat man sich gefragt, naja, diejenigen, die im Paradies sind, gehen die denn auch aufrecht? Und offenbar gab es eine Diskussion, die Zeugnisse dafür sind sehr schwach, aber es gibt einen Konzilsbeschluss, nachdem diejenigen, die behaupten, dass der Mensch im Paradies nicht aufrecht gehen werde, in den Bann verurteilt werden. Und daraus kann man schließen, dass es so eine Diskussion gegeben hat. Also mit anderen Worten, nach einem Beschluss des Konzils werden wir auch im Paradies aufrecht gehen.
Jener Konzilsbeschluss, von dem Kurt Beyerz berichtet, stammt aus dem 6. Jahrhundert. 12 Jahrhunderte später, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, begann der schwedische Wissenschaftler, Mystiker und Theosoph Emanuel von Swedenborg eine lange Reihe von Schriften zu publizieren, in denen er von seinen häufigen Besuchen im Jenseits und ausführlichen Gesprächen mit Engeln berichtete. Dabei konnte sich Swedenborg unter anderem auch davon überzeugen, dass die Engel sich durch ihre Körperlosigkeit von den Menschen unterscheiden, ihnen ansonsten aber erstaunlich ähnlich sind.
Ich habe tausendmal gesehen, dass die Engel menschliche Gestalten oder Menschen sind. Habe ich doch als Mensch zu Mensch mit ihnen gesprochen. bald mit Einzelnen, bald mit vielen in Gesellschaft. Nach all meiner Erfahrung, die nun schon viele Jahre andauert, kann ich sagen und versichern, dass die Engel ihrer Gestalt nach in jeder Hinsicht Menschen sind.
Swedenborg zählt zwar alle die Körperteile auf, die den Engeln ebenso eigentümlich sind wie den Menschen, erwähnt aber die aufrechte Haltung nicht ausdrücklich. Dies geschieht erst in einer späteren Schrift, in der er abermals über seine Eindrücke in beiden Abteilungen des Jenseits berichtet.
Alle, sowohl die im Himmel als in der Hölle sind, erscheinen aufrecht, mit dem Haupte oben und mit den Füßen unten. Aber dennoch sind sie an sich und nach der Anschauung der Engel in einer anderen Stellung, nämlich die im Himmel mit dem Haupt zum Herrn gerichtet, welcher dort ist die Sonne und der allgemeine Mittelpunkt, von welchem jede Stellung und Lage bestimmt ist. Hingegen die Höllischen sind vor dem Blick der Engel mit dem Haupt unten und mit den Füßen oben, somit in entgegengesetzter und auch in schiefer Stellung. Denn für die Höllengeister ist das unten, was für die Himmelsgeister oben, und für die Höllengeister ist das oben, was für die Himmelsgeister unten ist.
Natürlich ist die Glaubwürdigkeit der Augenzeugenberichte Swedenborgs schon zu seinen Lebzeiten bezweifelt worden. Swedenborg selbst war bewusst, dass er damit auf viel Unverständnis stoßen würde und versicherte, dass seine Begegnungen im Jenseits keine Erfindungen, sondern bei wachem Gemüt wirklich Geschehenes und Gesehenes sind. Man mag es glauben oder nicht. Ihrem Inhalt nach, so Kurt Beyerz, bestätigten Swedenborgs Erzählungen aber lediglich die bereits im 6. Jahrhundert getroffenen Konzilsbeschlüsse über das Leben im Jenseits. Die besagen:
Wir werden ewig aufrecht gehen.
Aufgerichtet bedeutet nicht mehr zugleich aufrichtig. Die körperliche Haltung und die innere Verfasstheit des Menschen bilden seit dem Sündenfall keine Einheit mehr. Das Wesen des Menschen wurde seither in einer spannungsreichen Beziehung zu Gott gesehen. In seiner Ebenbildlichkeit zum Schöpfer und zugleich in seiner Verderbtheit durch die Sünde. Man erkannte schmerzlich, leibliche Geradheit führt nicht umstandslos zur geistigen Geradheit. Der Begriff Homo incurvatus, der durch die Schuld der ersten Sünde in sich selbst verkrümmte Mensch, wurde zu einer prominenten theologischen Formel, bis heute.
Ja, das ist ein sehr interessantes Theoriestück aus der mittelalterlichen Theologie, die darauf antwortet, dass der Mensch einerseits eben diese besondere Stellung gegenüber Gott hat, ein ganz besonderes Wesen ist, gleichzeitig eben Sünder ist. Und diesen Zwiespalt hat man versucht, damit auf den Begriff zu bringen, dass man gesagt hat, okay, äußerlich ist der Mensch aufgerichtet, aber innerlich ist er verkrümmt. Das findet sich beim heiligen Bonaventura, aber auch bei Martin Luther, Homo incurvatus in se ipsum. Der Mensch ist in sich verkrümmt, ist also innerlich eben nicht aufrecht. Aus der Tatsache, dass der Mensch aufrecht geschaffen ist, können wir schließen, dass Gott den Menschen aufrecht gewollt hat. Aber er ist dann gegen den Willen Gottes eben sündig geworden und hat damit seine aufrechte Stellung innerlich verloren.
Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Nur die Annäherung zu dieser Idee ist uns von Natur auferlegt.
Klagte Immanuel Kant. Das Hinknien und Hinwerfen zur Erde, die Kriecherei des Gekrümmten, lehnte er schroff ab. Das Bücken und Schmiegen vor einem Menschen schien ihm in jedem Fall eines Menschen unwürdig zu sein. Die bürgerliche Emanzipationsbewegung des 19. Jahrhunderts knüpfte an diese aufklärerische Umdeutung der Metapher vom aufrechten Gang an. Als aufrecht galt nicht mehr, wer der Sünde widersteht und dem Wort Gottes gehorcht, sondern wer autonom denkt und sich von seinen Vormündern emanzipiert, gerade auch von den Religiösen. Der Philosoph Ernst Bloch weist später in seinem Werk »Das Prinzip Hoffnung« auf die Schwierigkeit des aufrechten Gangs hin.
Auf 1000 Kriege kommen nicht 10 Revolutionen. So schwer ist der aufrechte Gang.
Er ist eben, weil er so schwer ist, noch nicht vollkommen realisiert und daher ein Zukunftsprojekt, der Inbegriff einer sozialen Utopie. Man hat ihn noch nicht, er ist nur erst als Wunsch da. so erklärt der Philosoph Kurt Bayerts Ernst Bloch.
Der aufrechte Gang wird hier von Ernst Bloch als ein Vorzeichen gedeutet, als eine Orientierung, der wir noch nicht vollkommen gefolgt sind. Und er ist nichts in dem Sinne, was wir schon besitzen, sondern was wir noch erringen müssen. Wenn man sich die bisherige Geschichte vor Augen führt, gibt es wenig Grund für die Annahme, dass wir irgendwann mal an ein Ende kommen werden. Dann haben wir erreicht, was wir wollen. Das müsste ja so eine Art Paradies sein. Aber aus dem Paradies sind wir vertrieben. Nein, wir müssen die Aufrechterhaltung und das, was an Symbolik, an politischer, moralischer Symbolik damit verbunden ist, immer wieder neu uns aneignen und immer wieder neu die Probleme bewältigen, die dem entgegenstehen.
So bleibt der aufrechte Gang eine Metapher, eine Orientierung, eine Mahnung, nicht nachzulassen, den Rücken immer wieder aufzurichten, aufrecht zu stehen und aufrecht zu gehen. Aus dem Geschenk, mit dem Gott den Menschen einen besonderen Status im Kosmos einräumt, erwächst eine Pflicht, sagt Kurt Bayerts. Die Pflicht, seiner äußerlichen Möglichkeit zur Geradheit auch innerlich nachzukommen. Und das ist eine Lebensaufgabe, eine Übung von der Geburt bis zum Tod.
Wer mal miterlebt hat, wie ein Kind den aufrechten Gang lernt, dann sieht man, das geht zwar erstaunlich schnell, aber selbst nach Wochen und Monaten fällt das Kind noch manchmal hin und tut sich weh. Und selbst wir Erwachsene, die den aufrechten Gang schon über viele Jahre oder Jahrzehnte praktiziert haben, stürzen manchmal, verletzen uns dabei, können uns verletzen. Also der aufrechte Gang ist schon äußerlich eine Aufgabe, die immer wieder neu bewältigt werden muss. Und innerlich gilt dasselbe. Wir sind nicht mit einer Garantie auf Anständigkeit geboren, sondern die müssen wir uns erarbeiten. Und die meisten von uns scheitern da manchmal auch dran. Oder müssen wir eben auch innerlich wieder aufstehen, müssen uns aufrappeln und versuchen, die Scharte wieder auszuwetzen.
7 Jahre lang hat Kurt Bayerts die Geschichte des aufrechten Gangs erforscht, sie über 2300 Jahre zurückverfolgt. Und welche Erkenntnis über den Menschen ist für ihn dabei herausgekommen?
Es deutet wenig darauf hin, dass wir bessere Menschen geworden sind in den letzten Tausenden von Jahren. Aber es deutet auch nichts darauf hin, dass wir schlechter geworden sind. Wir sind einfach so geblieben, wie wir schon immer waren. Was wir heute haben, ist mehr Destruktionspotenzial. Wir können schlimmere Dinge anrichten, als das früher der Fall war. Aber die Menschen waren früher auch keine Heiligen. Ob Gott das gewollt hat, ist die Frage. Tatsache ist erstmal, und das kann man nicht bestreiten, er hat den Menschen mit der Möglichkeit geschaffen. Und dann könnte man natürlich daraus die Schlussfolgerung ziehen, es ist die Verantwortung des Menschen, diese Situation, diese Schwierigkeit so zu lösen, dass er eben nicht Kriege führt, Verbrechen begeht, Steuerbetrug begeht. Und das ist eine Aufgabe, vor der wir täglich neu stehen.
Bemerkenswert ist für Kurt Bayerts, dass die symbolische Bedeutung des aufrechten Ganges heute in den politischen und gesellschaftlichen Debatten ein immer größeres Gewicht bekommen hat. Eine erfreuliche Entwicklung ist das für den Münsteraner Moralphilosophen. Zeige sie doch an, dass die Gestaltung unserer politischen, sozialen und kulturellen Welt ohne die Metapher vom aufrechten Gang gar nicht mehr auskommen kann.
Die Moderne wird ja oft angesehen als so eine poesielose, besonders nüchterne, besonders rationalistische Zeit. Und das, glaube ich, ist so nicht richtig. Die Moderne ist eine Zeit, in der andere Metaphern, andere Bilder, eine andere Poesie auch herrscht als in früheren Zeiten. Aber es ist nach wie vor eine von Symbolen getragene Zeit. Und der aufrechte Gang scheint mir tatsächlich eins dieser Bilder, eine dieser Metaphern zu sein, die besonders charakteristisch sind für die Moderne. Das ist eine Sehnsucht, ein Ideal, dem viele von uns nachstreben, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Aber es ist ein Ideal, ein wirksames Ideal. Ich hoffe, es geht nicht verloren.